Akratisch und akribisch.
Einseitig, aber unparteiisch.
Der libertäre Podcast.
Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin.
Hallo und willkommen im neuen Jahr und zu unserem Rückblick auf den Dezember 2017. Diesen Monat haben wir wieder einen dick gepackten Podcast dabei. In der folgenden Stunde werdet ihr Beiträge zu folgenden Themen hören. Make Amazon Pay – Arbeitskämpfe im digitalen Kapitalismus. Das A-Radio war auch in Leipzig und nimmt euch mit auf eine Tour durch den CCC. Aber selbstverständlich waren wir auch in Berlin. Hier haben wir den Ringrad besucht und über direkte Aktionen im Berliner S-Bahn-Ring gesprochen. Weiterhin gibt es für euch in diesem Monatsrückblick auch eine Rezension zu Helge Dörings Buch Anarchosyndikalismus. Und natürlich haben wir wieder dokumentiert, wo die Anarchie laut der deutschen Presse im Dezember geherrscht hat. Schließlich darf auch diesen Monat ein weiteres Beispiel für Solidarität im Alltag nicht fehlen. Und das tut es auch nicht. Ebenso wenig wie unser Linktipp. Der ist diesmal etwas ausführlicher und überfälliger als sonst. Und in eigener Sache. Mehr dazu am Ende der Sendung. Bevor wir mit den Beiträgen einsteigen, erst noch ein paar News aus dem letzten Monat. Danke hierfür an den Blog bodenfrost.wordpress.com. Anfang Dezember kam es in vielen deutschen Städten zu Solidaritätsaktionen für den räumungs- und rodungsbedrohten Hambacher Forst. Und Mitte des Monats gab es dann zumindest einen Teilerfolg zu vermelden. Bis Oktober 2018 wurde ein Rodungsstopp erlassen. Sonst stand der Dezember leider eindeutig im Lichte der Repression. So kam es bei Protesten in Hannover gegen den AfD-Parteitag zu Verletzten durch die Cops. Und im Zuge der G20-Repression wurden im Dezember in mehreren Städten Wohnungen und soziale Zentren durchsucht, sowie eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet, die eindeutig auf Diffamierung linker Personen und Positionen abzielt und mit bürgerlichem Denunziantentum liebäugelt. Auch außerhalb Deutschlands fuhren Staaten die Repression hoch, so zum Beispiel in Brasilien, in der Stadt Porto Alegre. Unter dem Namen Operação Erebo setzte sich eine Welle von Festnahmen und Hausdurchsuchungen gegen die anarchistische Szene der Stadt fort. Aber es gibt auch ein paar gute Nachrichten. So haben die anarchistischen Gefangenen Pola Rupa und Nikos Masiotis ihre Hungerstreiks beendet, nachdem ihre Forderungen nach Beendigung der Isolationshaft erfüllt wurden. Und, falls ihr euch an den letzten Podcast erinnert, die J20-Verfahren in den USA halten an. Und im ersten Prozess wurden die angeklagten 6 Personen von allen Anklagepunkten freigesprochen. Während die US-amerikanische Öffentlichkeit ihren Präsidenten zunehmend pathologisiert, stehen noch zahlreiche weitere Verfahren an. Wir drücken allen Betroffenen die Daumen. Und leider können wir euch nichts Genaueres zu den seit Wochen anhaltenden Protesten im Iran erzählen. Wir schauen gespannt gen Osten und stehen in Solidarität mit allen, die dort gegen Unterdrückung, Ausbeutung und Herrschaft auf den Straßen sind. Im folgenden Beitrag wollen wir uns ein Beispiel dafür anschauen, wie sich Arbeitskämpfe im neoliberalen digitalen Kapitalismus ausgestalten können. Dazu sprachen wir mit einer Person von der Kampagne Make Amazon Pay, die Ende November 2017 zu verschiedenen Aktionen aufgerufen hatte. Und zwar am 24. November, dem sogenannten Black Friday, ein aus den USA stammender Schnäppchentag, an dem durch massive Rabatte der Konsum angespornt werden soll. Zumindest digital gibt es das nun auch hierzulande. Und zu diesem Anlass blockierten um die 400 Personen das Amazon Prime Now Auslieferungszentrum am Kudamm-Karree. Aber auch andernorts in der BRD war einiges los für den Internetkonzern Amazon. Insgesamt kam es zu 6 Streiks deutschlandweit und zu weiteren Aktionen in Italien und den USA.
Genau, die Kampagne Make Amazon Pay hat, wie der Name schon sagt, zum Ziel gehabt, verschiedene Aktionen durchzuführen gegen das Unternehmen Amazon. Und wir haben jetzt als Kampagne hauptsächlich bei 2 Sachen, würde ich sagen, Präsenz gezeigt. Und zwar beides am sogenannten Black Friday, also an diesem super Schnäppchentag. Da waren wir zum einen in Leipzig bei dem Streik von den Amazon-Beschäftigten am Logistikzentrum Leipzig. Haben dort das solidarisch begleitet und versucht, mit denen so eine Art Ampelstreik durchzuführen. Also eine legaleren Art von Protest gibt's auch nicht, aber die Polizei hat da sehr eskaliert, es ist aber zum Glück nichts passiert. Da waren insgesamt mit beschäftigt, also beschäftigt und Supporter waren da 400 Leute, was ziemlich cool ist. Und die zweite Sache war in Berlin, da haben wir ein bisschen was Innovatives versucht. Wir haben eine Blockade auch angekündigt, also öffentlich angekündigt, vom Verteilzentrum in Berlin-Charlottenburg, da im sogenannten Kudamm-Karree, so eine Mall. Da ist dieses Verteilzentrum recht unscheinbar. Und wir haben uns dafür entschieden, weil von dort Amazon garantiert, dass die Berliner Prime-Kundinnen und Kunden innerhalb von 1 bis 2 Stunden beliefert werden. Nicht mit allem, mit so Haushalts- und Alltagsgegenständen. Und deswegen dachten wir, wir wollen da nicht nur irgendwo symbolisch demonstrieren, sondern wir würden gerne, wie es so schön heißt, Sand im Getriebe sein, eben an diesem Tag, der ja für Amazon auch sehr wichtig ist, und die Auslieferung stoppen, wenn es auch geht. Und genau, ganz so weit ist es nicht gekommen. Also wir waren auch insgesamt um die 400 Leute. Die Polizei ist massiv aufgefahren. Also die waren laut eigenen Aussagen mit 600 Beamten vor Ort ziemlich wahnsinnig. Also was es schon bringt, wenn man nur eine Blockade ankündigt. Das zeigt aber auch, dass, glaube ich, das Unternehmen Amazon ganz schön nervös wurde. Dafür gab es auch mehrere Hinweise. Und wir haben auf jeden Fall geschafft, das Ganze ein wenig einzuschränken, aber jetzt nicht, genau, teilweise gingen da keine Autos raus oder mussten große Umwege fahren, aber also wir haben es jetzt nicht permanent oder stundenlang lahmgelegt. Aber genau, das waren so die zwei Aktionen von unserer Kampagne und die wurden sozusagen, oder die waren eine sehr gute solidarische Begleitung von den 6 Streiks, die ja stattgefunden haben an dem Tag. Das war auch so ein bisschen unsere Spekulation, dass am Black Friday, weil wir haben Kontakt mit der Amazon-Belegschaft, die sind ja sehr streikfreudig zum Glück, und wir haben uns gedacht, an diesem Black Friday passiert bestimmt was, und da haben wir zum Glück den richtigen Riecher gehabt. Und genau, es gab noch nur in Deutschland 6 Streiks und in Italien einen, und dazu unsere Aktion, es war insgesamt ein ganz gutes Paket, finden wir.
Das ist in der Tat gerade für deutsche Verhältnisse ziemlich viel in Sachen Arbeitskampf. Wieso funktioniert das gerade bei einem Konzern wie Amazon?
Ja, Amazon ist ein sehr unnachgiebiger, sehr ignoranter Arbeitgeber, im Gegensatz zu anderen sogenannten Internetgiganten wie Google und Facebook beschäftigen sie vor allem im Niedriglohnsektor und sehr prekär und nutzen wie auch kaum ein anderes Unternehmen diese ganzen technologischen Innovationen, das ja Teil ihres Zukunftsversprechens ist, auch sehr gut, um die Beschäftigten zu unterdrücken. Also ein Beispiel, der ist bekannt, das ist ja dieser Handscanner, der das Leben der Beschäftigten erleichtern soll, aber viele, die dort arbeiten, also auch international, auch in Polen, in Frankreich und so weiter, sagen, wie sie wirklich unterworfen werden unter dieser kleinen Maschine und ja, das Leben ihnen dort zur Hölle gemacht wird. Das war das eine. Das andere ist aber noch darüber hinaus reichend. Nicht nur die Arbeitsverhältnisse, weil man da kommt man auch in so ein Problem von so, ja, ihr sprecht jetzt für die Arbeiterin. Darum ging es eben nicht nur, sondern eben auch als Amazon als sozusagen Monopol in diesem sogenannten digitalen Kapitalismus, diesem Zukunftsversprechen und eben dieser zunehmenden Einflussnahme auf das Leben von allen, also auch explizit auf von den Nutzerinnen und Nutzern, nicht nur den Beschäftigten. Amazon gehört ja oder kommt ja aus dieser Silicon Valley Tradition oder Schule sozusagen, diesem kalifornischen Pragmatismus. Der ja, und wenn man sich auch Amazons Modell anguckt, die ersten Jahre hat Amazon gar nicht als sogenannter Internetkonzern gar nicht groß Gewinn gemacht, beziehungsweise diese Gewinne sofort weiter investiert. Und das passt auch, wenn man sich, viele wissen das gar nicht mehr, Amazon war nur eigentlich so ein Online-Buchhandel. Das war eine geniale Idee, den Buchhandel zu digitalisieren. Und mittlerweile sind sie ja fast überall. Also du kannst auch frische Lebensmittel über Amazon kaufen und das zeigt ja so ein bisschen, sie sind überall, sie wollen überall sein. Und das macht für uns Amazon aus als so Silicon Valley Unternehmen, als so aggressiv investierendes, expandierendes Unternehmen. Und dabei geht es eben nicht nur darum, alles anzubieten und ein möglichst großes Angebot zu haben und kundenfreundlich zu sein, sondern das heißt ja im Umkehrschluss, durch dieses, na, sie nehmen ein Segment ein oder expandieren dahin und machen die anderen sozusagen überflüssig. Ne? Sie führen so Preiskriege. Jetzt haben sie zum Beispiel Whole Foods übernommen, so eine die größte Bio-Supermarktkette der USA und haben massiv die Preise da gedrückt und Whole Foods quasi und auch andere Supermarktketten dadurch in große Bedrängnis gebracht. Und was heißt das? Das heißt nämlich, dass sie, indem sie so vorgehen, auf mehreren Feldern eben diese ganzen Produktionsbedingungen, Lieferbedingungen, aber auch eben sowas wie Konsumbedingungen, also wie wird etwas gekauft, konsumiert und so weiter. Sie machen ja auch Videostreaming und so weiter. Da legen sie eben diese Standards fest und wenn eben ein Unternehmen, das tendenziell auf allen Marktebenen die Produktionsbedingungen bestimmt, dadurch auch die Liefer- und, wie gesagt, Nutzungsbedingungen, dann geht es eben ganz schnell um den Alltag, um das Leben von uns allen. Und das mag man erst gar nicht glauben, weil Amazon hat ja auch ein, also das Versprechen von Amazon sehen wir auch als Möglichkeit für ein gutes Leben an, zu sagen, man kann alles haben in ein paar Tagen oder Stunden sogar, teilweise von der ganzen Welt aus. Aber das Problem ist eben, auf was für Kosten passiert das? Und das passiert ganz brutal auf dem Rücken der Beschäftigten sozusagen. Aber vor allem zeigt es, dass Amazon eben diese ganzen technischen Potenziale nicht nutzt, dass es einfach allen Menschen besser geht, sondern vor allem, dass es diesem Unternehmen, diesem kapitalistischen Unternehmen besser geht. Und deswegen kritisieren wir sie sozusagen auch als, ja, als Vorhut, als Pionier für diesen digitalen Kapitalismus, der eben, das ist uns wichtig, uns alle betrifft und deswegen sind wir nicht irgendwie die Anwälte der Beschäftigten dort, sondern es geht auch uns selbst was an.
Wie erwähnt, arbeiten bei Amazon, anders als bei den anderen Hegemonen des digitalen Kapitalismus wie Google und Facebook, weltweit vor allem prekär beschäftigte Personen. In den USA, im Bundesstaat Ohio, bezieht beispielsweise jeder 10. Angestellte staatliche Lebensmittelmarken, da die Löhne so niedrig sind, dass sie zum Leben nicht annähernd reichen. Und das in einem Bundesstaat, der mit Steuervergünstigungen nur so um sich warf, damit Amazon auch dort einen Standort aufmacht. Im Vergleich zu Google und Facebook, welche beide Paradebeispiele für neoliberale Unternehmenspolitik sind, zum Beispiel wenn es um die Verknüpfung vom Privatleben und der Arbeit geht, herrscht in den Verteilungs- und Logistikzentren Amazons ein ganz anderer Wind. Gerade dadurch scheint es für das Unternehmen auch notwendig zu sein, viel härtere interne Repressionen gegen die eigenen Angestellten aufzufahren. Vor allem dann, wenn diese sich organisieren.
Nun, aus verschiedenen Standorten in Deutschland wurde dann an uns herangetragen, dass die bei den Betriebsversammlungen bei Amazon, die überall stattfanden, da wurde explizit vor unserer Kampagne gewarnt. Also es seien ja, Linksextremisten und man wisse ja, was in Hamburg passiert ist. Das haben die da wirklich gesagt. Und haben den Leuten quasi verboten, sich uns anzuschließen oder nur Sachen von uns anzunehmen. Und das zeigt doch eigentlich, wie, ja, überhaupt die Ansage, die Herausforderung dieses Unternehmens mit total legitimer Kritik, wie wir natürlich finden, wie nervös die drauf reagieren. Das zeigt, glaube ich, und das ist nochmal so ein bisschen allgemeiner zu diesen ganzen Unternehmen, diesen Internetunternehmen, mit diesen flachen Hierarchien. Da kommt ja auch so dieses neoliberale Dogma dazu. Fordismus ist vorbei, sozusagen. Der Chef mit der Peitsche oder so. Das ist vorbei. Überwachung findet natürlich statt. Unterdrückung findet statt. Aber eben in so einem ganz netten Gewand. Es gibt ja nicht mehr den Chef. Es sind alles Freunde und eine Familie. Auch Amazon hat ganz stark so eine Team-Ideologie. Und in Gedanken dieser Macher, glaube ich, solcher Unternehmen, das ist bei Facebook und Google nicht anders. Die sagen ja, naja, wir verbessern doch das Leben für alle. Wir bieten super Arbeit an, wir optimieren sozusagen diese ganzen Internetdienstleister, ob Suchmaschine oder Shop oder was weiß ich. Und sie glauben wirklich dann, dass sie universell Gutes tun für die Menschheit. Das ist eine ganz interessante Ideologie, die ist auch eigentlich, die muss man auseinandernehmen. Das war auch Teil sozusagen dieser Kampagne. Und aus der Sicht natürlich machen Gewerkschaften überhaupt für diese Leute keinen Sinn. Sie sagen sich, warum denn? Wir geben euch doch alles. Und bei Amazon brüsten sie sich damit, dass sie einen Obsttag einführen, dass dann die Beschäftigten mal Obst bekommen oder sie dazu ermutigt werden, Wasser zu trinken. Das sind Missstände, die Ausdrücke dessen, ne? Weil die Leute halt so ausgebeutet werden und kaputt gehen. Dann wird sowas wie ein Obsttag eingeführt. Aber jedenfalls sowas wie Gewerkschaft, Organisierung, Klassenstandpunkte, Klasseninteressen, Klassenkonflikt, das ist für diese Leute ganz fremd, für diese neuen kapitalistischen Unternehmerinnen, für diese neue Schule an Kapitalistinnen. das gibt's überhaupt nicht. Und ich glaube, das ist auch ganz erschreckender Ausdruck von dem Erfolg des Neoliberalismus, nicht nur als Wirtschaftsmodell, sondern eben auch als Gesellschaftsmodell. Dieses, es gibt keine Politik, es soll keine Organisation geben. Klassen, das soll aufgelöst, oder nach außen zumindest, ne? Ganz schwammig. Und da passt Amazon eben wunderbar rein. Und deswegen können sie es überhaupt nicht verstehen, wenn sich Leute organisieren. Sie gehen sehr fies teilweise auch vor gegen die Beschäftigten. Vor allem, die sind ja die Leidtragenden. Es gibt Fälle, wo sie gekündigt werden, sehr aktive Organisatoren, GewerkschafterInnen. Das beklagt sogar Verdi, so eine große anerkannte Gewerkschaft, geschweige, also vor allem dann auch die kleinen Basisgewerkschaften, mit denen wir auch Kontakt hatten.
Wir unterbrechen den Beitrag musikalisch mit Regiert von Elende Bande.
Kommt, kehrt mein, ihr lasst es nach außen und legt mich in Nacken an. Zensiert mich, registriert mich und sagt mir, was ich kann. Messt mich aus, biometrisch, schein mich in Rast ein. Kuriert mich und bestraft mich und haltet mich klein. Bin ich ausgewiesen, bin ich nummeriert, abgezählt, zerrissen und ausspioniert. Erzieht mich, unterwerft mich und stellt mir ein Zeugnis aus. Weil wer hier will, steigt auf und wer nicht passt, wie traut. So haben wir scheinbar alle unser Leben delegiert. Aber Hauptsache, wir haben all die Jahre funktioniert. So haben wir scheinbar alle unser Leben delegiert. Aber Hauptsache, wir werden all die Jahre gut regiert. Komm, kehrt meine, lasst es nach Haus. Zeigt allen, was ich bin. Wo ich Payback-Punkte sammel und was ich dabei gewinn. Gebt mir eine Norm, ja, und dann gebt mir den Vergleich. Verkauft doch meine Daten und werdet davon reich. Sagt mir, dass ich hässlich bin und ich bleib zu Haus. Und messe ganz allein meinen Body Mass Index aus. So haben wir scheinbar alle unser Leben delegiert. Aber Hauptsache, wir haben all die Jahre funktioniert. So haben wir scheinbar alle unser Leben delegiert. Aber Hauptsache, wir haben all die Jahre gut regiert. Nehmt mir meine Waffen, meine Kleider, meinen Mut. Durchleuchtet mein Gehirn und sagt mir, was es mit mir tut. Schreibt mich an, ich schreit zurück und ich schäme mich sogleich. Ich liege euch zu Füßen und biete euch mein Fleisch. Mein Wissen, meine Ängste und meine DNA. Auch Tagebuch und Führungszeugnis habe ich für euch da. Nehmt euch, was ihr wollt, ich geb euch alles, was ich bin. Doch bitte, bitte, gebt ihr meinem Leben einen Sinn. So haben wir scheinbar alle unser Leben delegiert. Aber Hauptsache, wir haben all die Jahre funktioniert. So haben wir scheinbar alle unser Leben delegiert. Aber Hauptsache, wir waren all die Jahre gut regiert. So haben wir scheinbar alle unser Leben delegiert. Aber Hauptsache, wir haben all die Jahre funktioniert. So haben wir scheinbar
um das mal klarzustellen, sowas wie Überwachung, Ausbeutung, das ist ja überhaupt nicht weg. Das ist teilweise viel verschärfter und viel abstrakter oder es scheint vielleicht viel weniger angreifbar, wenn es eben ein Algorithmus oder wenn es eben die Software von irgendeinem Scanner oder so macht. Das ist, glaube ich, so ein bisschen auch das Problem, wenn diese ganzen Beschäftigten, die sich ja darüber beschweren, sagen, wir sind ein Anhängsel einer Maschine. Und was da drin steckt, ist, glaube ich, auch so, in so einer altmodischen, fordistischen Fabrik hast du halt deinen Vorarbeiter und den Chef, der dann meistens da, den sieht man schon an, dem viel besser geht, der arbeitet gar nicht. Und du hast quasi eine, auch wie ich finde, eine gewisse legitime Angriffsfläche. Und bei sowas wie Amazon, glaube ich, verschwindet das ja alles. Das ist nicht mehr sichtbar. Wir haben es auch so eine panoptische Fabrik genannt. Das ist ja dieses Modell von Foucault, wo ja auch die Gefangenen oder eben die Beschäftigten in dem Sinne nicht unbedingt wissen oder ganz checken, wie ist eigentlich das Ganze organisiert. Und ich glaube, Amazon ist da, wie gesagt, sehr, sehr fit, was diese technologischen Innovationen angeht, womit sie ja auch noch, das wird ja noch perverser und zynischer. Sie sagen ja, das ist ja gut für alle. Für uns, die da Sachen bestellen, und es kommt schnell, ist auch was dran, aber auch für die Beschäftigten selbst. Und gleichzeitig, glaube ich, ist eben das eine Zuspitzung, der Arbeitskontrolle und auch so eine Verunmöglichung von überhaupt Organisierung, weil auch bei Amazon ist es ganz besonders nochmal, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Google und Facebook das ist, aber bei Amazon legen sie auch darauf Wert, dass die Beschäftigten wirklich räumlich auch voneinander getrennt sind. Also möglichst überhaupt nicht die Gelegenheit herstellen, dass sie miteinander sich unterhalten und sich gegenseitig über die Arbeit abfacken zum Beispiel. Mhm. So. Das ist auch nochmal so diese Individualisierung, diese Atomisierung ist, glaube ich, auch nochmal so ein Mittel, um gewerkschaftliche oder Organisierung überhaupt zu brechen. Und aber sie machen das auch schon nochmal ganz aktiv in Form von Union Busting. Also bei Amazon wissen wir, dass da Leute in so einer Art Vorarbeiter oder so Vormanager, die haben da so einen bestimmten Begriff für, da quasi auf die Leute zugehen, ich glaube sogar auch Flyer verteilen, ich bin mir da aber nicht ganz sicher, und warnen vor gewerkschaftlicher Organisierung. Aber eben auch, und das ist auch nochmal wichtig zu sagen, auch die Beschäftigten selbst. Es ist nicht so, dass da die ganze Belegschaft bei Amazon auf Zack ist, sondern sehr viele verbinden sich oder sehr viele haben eine sehr extreme Loyalität zu diesem Unternehmen. Und das hast du auch am Anfang angedeutet. Sie selber sind ja quasi die schlimmste Abwehr für Organisierung, weil sie sagen, wieso? Nee, uns als Beschäftigte geht's doch gut. Das, was ihr macht, ist total illegitim. Das ist natürlich so ein, da muss dann der Chef gar nicht mehr sozusagen seine Fresse riskieren oder vor die Kamera bringen. Und das ist auch, glaube ich, ein Spezifikum von Amazon, diese Bereitschaft, diese Loyalität zu fördern, auch zu organisieren. Sie organisieren das selber sehr gut. Es gibt so betriebstreue Gruppen und das sind, glaube ich, so Punkte, womit sie das ganz gut schaffen, auch dagegen vorzugehen. Aber eben, es fanden wieder 6 Streiks statt jetzt. Mhm. Und es werden wieder Streiks stattfinden. Ich glaube auch jetzt um so vor Weihnachten und so weiter. Und es wird auch nicht abebben. Und das im Gegenteil, es geht sogar auf andere Länder über. Also sie schaffen es nicht ganz, das einzubinden. Und ich finde es auch ganz gut, dass die Aufmerksamkeit auch weitergeht. Und es kommen jetzt immer mehr so bei ARD und so weiter so Berichte und so Undercover-Journalisten. Ich finde sozusagen jeglichen Shitstorm, den die da abbekommen, gut. Und es ist halt so ein bisschen die Frage, wo geht's eigentlich hin? Ne? Das wurden wir auch viel gefragt und das haben wir auch diskutiert. Und viele so Manager oder so BWL-Experten und so weiter sagen, naja, Verdi ist ja quasi die Vorzeigegewerkschaft, die ja so in Deutschland die Amazon-Arbeiter auch nicht schlecht organisiert, finde ich. Und da sagen eben viele, dieses Konzept, das funktioniert nicht ganz. Es sei denn, dass Verdi sozusagen wirklich europaweit einen festen Zugriff auf die Beschäftigten hat, weil Amazon ist eben, es ist wie im Kapitalismus, wie das Kapital, das wandert einfach über nationale Grenzen hinweg, als wäre es nichts. Und Amazon ist da ja auch sehr schon fortgeschritten drin, wenn jetzt, sagen wir mal, in Deutschland es ist ja schon so, dass an einigen Streiktagen es sehr sensible Störungen gab, sozusagen, dann sourcen die einfach aus auf Polen oder Tschechien und so weiter. Deswegen glauben wir auch, und das war eben auch für uns ganz wichtig zu sagen, diese Internationalisierung ist auch sehr bedeutend. Und da gibt's auch unter den Amazon-Beschäftigten selbst, gibt's so ein Netzwerk, Amazon-Workers, die treffen sich auch regelmäßig. Und ich glaube, das ist wirklich eine super Lösung, wo ja auch, da muss man auch ein bisschen dagegen schießen, wer die in dem Fall auch keine Idee hat. Sie haben auch Partnergewerkschaften und so weiter, aber ich finde so diese basisgewerkschaftlichen internationale Organisierung der Beschäftigten, das ist für mich auch nochmal so ein ganz super gutes, einfaches, aber auch klares Zeichen von internationaler Solidarität. Und wir hatten auch bei uns in Berlin dann in der Aktion Leute aus Poznan da. Ich glaube, das ist tatsächlich der einzige Weg, um so einem Konzern auf Dauer auch zu schaden oder vielleicht da auch Sachen zu verändern, was ja auch das Ziel sein kann.
Weitere Infos zur Kampagne unter makeamazonpay.org. Jetzt kommen wir zu unserem anarchistischen Blick auf den Chaos Computer Club Kongress 2017.
Wir werfen jetzt einen Blick auf Leipzig, wo Ende Dezember der 34. Chaos Communication Congress stattfand. Seit 2012 hatte der Kongress im Congress Center Hamburg stattgefunden. Wegen einer Sanierung musste das Event jedoch in die Messe Leipzig umziehen. Die neuen Veranstaltungsräume sind weit größer als die bisherigen in Hamburg. Konnten in der alten Location maximal 12.000 Menschen unterkommen, kamen um die 16.000 Personen zum aktuellen Kongress, der allen Lebensformen offen stand.
We have this new space and this is a very official and commercial space.
Wir haben jetzt diesen neuen Ort und das ist alles ganz offiziell und gewerblich. Jedes Jahr ist es eine große Herausforderung, einen solchen Raum alternativ zu gestalten. Einladender und interessanter, inspirierender. Das erste Jahr wird üblicherweise ganz schlimm. Jetzt haben wir also ganz viele leere, weite Räume, bei denen es uns nicht gelungen ist, sie in die Chaosstimmung zu überführen. Ich bin mir jedoch sicher, dass jetzt, wo sehr viele Leute den Kongress gesehen haben und was alles verfügbar ist, nächstes Jahr alles viel einladender und interessanter sein wird und wir den Raum bestmöglich nutzen werden.
Welcoming and much more interesting and we will use the space to its best potential.
Das war Maxigas, der seit 2010 am Chaos Communication Congress sowie an ähnlichen Events des Chaos Computer Clubs teilnimmt. Seitdem ist er auch regelmäßig im Anarchist Village aktiv. Er ist Dozent zur Kritik der Nutzung digitaler Medien am Soziologischen Institut der Lancaster University und Sozialwissenschaftler mit einem Fokus auf die Hackerszene. Der Chaos Communication Congress umfasst für gewöhnlich zahlreiche Vorträge und Workshops zu technischen und politischen Fragen zu den Themen Sicherheit, Verschlüsselung, Datenschutz und Online-Redefreiheit, aber auch zu vielen anderen Themen. Maxigas erzählt uns über die Bedeutung sozialer Themen beim diesjährigen Kongress.
Ich habe bemerkt, dass soziale Themen tatsächlich viel präsenter im Programm vertreten sind als bevor. Allerdings sind es keine Sozialwissenschaftlerinnen und noch nicht einmal Aktivistinnen, die beim Kongress zu sozialen Themen sprechen. Es sind Künstlerinnen üblicherweise aus dem Medienbereich, die diese Themen ansprechen. Und es scheint, dass der künstlerische Part des Kongresses sehr stark aufgestellt ist. Und da die sozialen Themen von Künstlerinnen aufgeworfen werden, kommen da auch ganz andere Ergebnisse heraus. Manche Vorträge sind schwach, andere stark. Was jedoch wichtig ist, ist, dass die Themen auf dem Tisch liegen. Mir hat auch das hohe Maß an Abstraktion gefallen. Im offiziellen Programm gab es einen Vortrag zu Links unten in die Media, einem wichtigen deutschen Open-Posting-Medienportal, das im August dieses Jahres von der Regierung verboten wurde und wo die Behörden eine große Repression begannen. Ich war sehr erfreut darüber, bei diesem Vortrag etwa 4000 Leute zu sehen, die versuchten, die Details und Bedeutung des Themas zu erfassen. Es gab auch eine Theaterperformance, bei der die AfD auf witzige Art und Weise analysiert und in Szene gesetzt wurde. Das sind Beispiele für ganz konkrete und aktuelle Themen, auf die direkt beim Kongress eingegangen wurde. Es gab auch Vorträge zur allgemeinen Beziehung zwischen Medien, Macht und Technologie. Es ist daher möglich, jedes Jahr auf konkrete politische Themen zu reagieren, aber gleichzeitig versäumen wir es auch nicht, Themen von einer allgemeineren Warte aus zu betrachten.
We don't stop discussing topics in a more broad perspective.
Jedes Jahr wird ein großer Teil der Kongressinhalte von einer Reihe von Assemblies organisiert, eigenständigen Versammlungen also, die ihre eigenen Räume am Kongressort haben und dort Vorträge, Workshops, Treffen etc. organisieren. In diesem Jahr standen den TeilnehmerInnen unter anderem Schweiß- und Picklocking-Workshops zur Verfügung, zur Nutzung von Arduino Hard- und Software-Kits, Virtual-Reality-Geräte, altmodische Brettspiele und sogar das Basteln eines ganz eigenen Aluhuts. Aber es gab auch ein Angebot für junge TeilnehmerInnen. Den sogenannten Junghackertag präsentierte der CCC folgendermaßen auf seiner Webseite.
Zu unserer Freude haben sich in den letzten Jahren immer mehr Junghacker auf dem Kongress eingefunden. Daher bieten wir auch diesmal, wie schon in den Vorjahren, einen speziell auf Kinder und Jugendliche zugeschnittenen Junghackertag an. Am zweiten Kongresstag, dem 28. Dezember, organisieren Freiwillige aus vielen Assemblies ein vielseitiges Workshop-Programm für angehende Hackerinnen und Hacker. Wer schon immer mal löten, programmieren, einen 3D-Drucker ausprobieren, einen mathematischen Beweis führen oder selbst ein Schloss öffnen wollte, sollte sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen.
Wie üblich gab es die unterschiedlichsten Assemblies und es wäre unmöglich, alle hier nennen zu wollen. Dazu gehörten die Free Software Foundation Europe, Tails, die Electronic Frontier Foundation, Tor, CryptoParty, das Open Observatory of Network Interference, OpenStreetMaps, Diaspora, I2P, Digital Courage und Freifunk. Aber zum Beispiel auch Anarchist Black Cross. Es kamen Leute aus verschiedenen Hackerräumen und Chaosclubs aus Deutschland, der Schweiz und von woanders her. In irgendeiner Assembly war eine Liste zu finden der Nazi-Webseiten, die während des Kongresses gehackt wurden. Am dritten Tag standen bereits 30 Domains drauf. Im Zentrum des Assembly-Bereichs konnten KongressbesucherInnen den Infotisch des Anarchist Village finden. Und genau gegenüber fand sich der sehr schön gestaltete Raum von 1 Kommuna, wo man in verschiedenen gewölbeartigen Räumen rumhängen oder an Workshops und Vorträgen teilnehmen konnte. Wir möchten nun Miko das Wort geben, die zu den Leuten gehört, die 1 Kommuna organisieren. Sie gehört alles allen sowie der Spieleberatung an. Aber was ist denn nun 1 Kommuna?
Kommuna bedeutet Community und Kommunikation unter vielen. Dieses surrende Gefühl, wenn du weißt, dass du Teil von etwas Größerem bist und etwas gemeinsam machst und mit all den anderen Teilen ständig in Kontakt stehst.
Dem Kongressprogramm nach organisierte 1 Kommuna mehr als 70 Vorträge und Workshops in eurem Bereich. Worum ging es dabei?
Es gab sehr viele Events der teilnehmenden Projekte, wie etwa von der Hedonistischen Internationale, die ein Vernetzungstreffen für den nächsten Hedo-Kongress organisiert haben. Es gab Workshops zu Open-Source-DJing. Und da kann man schön sehen, wie der künstlerische und der politische Aspekt und das Hacken ineinander greifen. Es gab Workshops zu alternativer Ökonomie und einige Workshops, die von Leuten des Anarchist Village präsentiert wurden. Es fühlt sich daher nach einem äußerst großen Spektrum an, eine Bewegung, die auf eine Welt hinarbeitet, die allen Gutes bietet. Und das mit einem sehr spielerischen Ansatz. Ich denke, dass im Kern unserer Idee ein spielerischer und lebendiger Ansatz steckt, darüber, wie wir gemeinsam unsere Zukunft gestalten möchten. Ich beispielsweise machte einen Workshop zur Schaffung neuer Wörter für eine neue Zukunft, wie etwa eine neue Sprache. Wir hatten auch einen Workshop zu transformativer Gerechtigkeit, der wirklich gut besucht war. Ich hätte nie gedacht, dass sich so viele Leute für das Thema interessieren könnten. Was bei mir also hängen blieb, war, dass die Leute sich auf diese Ideen einlassen und wenn es uns gelingt, sie mit dieser offenherzigen Herangehensweise anzusprechen, sie auch verstehen, worum es geht.
Und was sollten wir tun, um so eine Message weiterzugeben?
Baut eure eigenen Kommunas auf. Ich denke, egal ob in Europa oder anderswo auf der Welt, geht es 2017 bzw. 2018 genau darum. Es geht darum, die eigene Gemeinschaft kraftvoll zu gestalten. Wir haben diesen Leitspruch. Ihr habt euer Betriebssystem gestärkt, jetzt stärkt auch eure Community. Ich denke, dieser Satz fasst alles gut zusammen.
So yeah, I think that's a very good sentence.
Leider passen in diesem Podcast nur wenige Teile der echt spannenden Sachen, die Maxi Gas und Miko uns zu erzählen hatten. Wenn ihr mehr hören möchtet, achtet auf unsere baldigen Veröffentlichungen, darunter auch ein größerer Beitrag zum Kongress auf Englisch. Ihr werdet es nicht bereuen. Jetzt möchten wir das Schlusswort Maxi Gas überlassen.
What can be interesting for the listeners of the Anarchist Radio?
Was vielleicht für die Hörerinnen des A-Radios interessant sein kann, die nicht zum Kongress kommen konnten, aber eine Idee davon bekommen möchten, wie er funktioniert, kann ich sagen, dass das Anarchist Village eine kleine, aber sehr lautstarke Minderheit im Kongress darstellt. Am Kongress nehmen viele Leute teil, die anarchistischen Ideen nahestehen, und die meisten von ihnen kommen nicht einmal zum Anarchist Village, was auch total in Ordnung ist. Von den 16.000 Menschen auf dem Kongress engagieren sich allerdings nur etwa 50 bis 60 Leute aktiv im Anarchist Village. Und da wäre es schön, wenn diese Zahl sich erhöhen könnte, damit auch die Sichtbarkeit einer kohärenten anarchistischen Perspektive im Kongress besteht.
To have more visibility for a coherent anarchist perspective in the Congress.
Jetzt hören wir noch mal was von Elende Bande, und zwar Voll ins Schwarze.
Wieder voll ins Schwarze und wir stehen mittendrin. Asche unter unseren Füßen, Feuer hinter unserer Stirn. Der Sand brennt in den Augen und er nimmt mir meine Sicht. Dabei wäre ich doch so gern dabei, wenn alles hier zusammenbricht. Nicht sagen müssen, ich hätt's nicht versucht. Meistens geht ja viel zu wenig und die meisten sind doch ständig auf der Flucht. Vor sich selbst oder den anderen Menschen, ich bin hier auch nicht ewig. Hab schon so lange nachgesucht und ich werd's wohl niemals finden. Oder ist alles jetzt so tief und so oft, da stand ich einfach mittendrin. Nicht dazu fähig, mich zu binden und so oft allein am Rand steht's wartend auf den großen Neubeginn. Ich hab so viel Barrikaden gebaut und am Ende komm ich selber nicht mehr raus. Du hast ja so viele Mauern gebaut und am Ende sind wir hier vielleicht zu Haus. Ich hab so viel Barrikaden gebaut, am Ende komm ich selber nicht mehr raus. Du hast ja so viele Mauern gebaut und am Ende sind wir hier vielleicht zu Haus. Nur in gleiche Spuren trittst. Es ist alles so passieren, aber ich glaub nicht mehr daran. Komm ich doch immer wieder bloß nur beim schon da gewesen an. Dein Leben ist vielleicht wie ein beschissener Roman, doch die Abenteuer wirst du in der Hölle hören. Und jetzt hör auf mich zu beruhigen und hör auf mich zu verstehen und schreib nur weiter deine Listen mit den Dingen, die dich stören. Und ich hab so viel Barrikaden gebaut und am Ende komm ich selber nicht mehr raus. Du hast ja so viele Mauern gebaut und am Ende sind wir hier vielleicht zu Haus. Ich hab so viel Barrikaden gebaut, am Ende komm ich selber nicht mehr raus. Du hast ja so viele Mauern gebaut, am Ende sind wir hier vielleicht zu Haus. Wieder voll ins Schwarz und ich hab keinen Halt. Kann ich sehen, wohin die Reise mit mir geht. Ich mach mir immer wieder klar, mein Glück liegt nicht in deiner Hand. Dass es auch nicht oben in den Sternen steht. Mensch, ich will hier drin nicht sterben. Kommt ihr Mauern, macht mir Platz, damit ich wieder etwas weiter sehen kann. Ich will weg, ich will nach Haus und ich halt mich dabei fest am Tor zur Welt, was mich nicht lässt.
Im Folgenden berichten wir euch von einer interessanten Initiative aus Berlin, dem Ringrad.
Diesmal war das A-Radio im Ringrad mit dabei. Wir haben vor, nach und während der Fahrt mit Tom, Merle und Jupp gesprochen. Vielleicht könnt ihr zuallererst mal sagen, was ist der Ringrad eigentlich?
Den Ringrad gibt es schon seit etwa einem Jahr, das heißt 7 und 8 Male. Beim Ringrad fahren wir in der S-Bahn 2-mal den Berliner Ring und befragen Menschen zu einem bestimmten Thema. Dabei sind wir vor allem an ihren Meinungen interessiert. Eine bestimmte Idee verkünden wollen wir nicht.
Und diesmal ging es ja um Anarchie. Konnten die Leute damit überhaupt was anfangen?
Naja, Anarchie haben wir es natürlich nicht direkt genannt. Wir haben es Selbstbestimmung und Alltag genannt.
Es, wie bei jedem Thema gibt es immer wieder auf Fastpulse nicht unbedingt so viel Leute, was dazu zu sagen haben. Aber wenn man eben versucht klarzumachen, wo das im Alltag auch zu finden ist, so dass das den Beruf bei den meisten Leuten eher was Fremdbestimmtes ist, wo Leute irgendwie eine Form von Herrschaft erfahren und ihre Freizeit oft irgendwie selbstorganisiert und selbstbestimmt ist, dann haben sie irgendwie das Thema auch verstanden und auch gerne darüber geredet. Ja.
Es gibt einfach Leute, die gucken sehr interessiert, die sehen hier die Pappschilder rumfliegen und sind neugierig und fragen dann auch nach, was hier los ist. Und dann gibt es Menschen, die quatschen mal an und dann kommt ein Gespräch zustande, das auch sehr überraschend sein kann, je nach Mensch, mit dem man redet.
Dabei stelle ich mir so vor, dass Arbeit ein zentrales Thema gewesen ist. Und dann habt ihr ja auch hier das Quartett hängen gehabt mit den Kollektivbetrieben aus Berlin. Wie haben die Leute darauf so reagiert?
Ja, ich habe ein paar Leute mal angesprochen, die interessiert angeschaut haben und dann versucht zu erklären, was eben bedeutet, wenn Leute oder Betriebe sich kollektiv organisieren. Und dann eben zu schauen, also oder zu fragen, wo sie sehen, dass es bei ihrer eigenen Arbeit denn möglich wäre. Und sie haben nicht alle gesagt, ja, lass alles sofort kollektivieren, so, aber es sind immer wieder Aspekte aufgekommen, wo Leute dann gesehen haben, hier könnte man auf jeden Fall irgendwelche Formen von Hierarchien abbauen und mehr Selbstbestimmung der einzelnen MitarbeiterInnen vorantreiben.
Naja, dann wird ab morgen also kollektiviert.
Leute haben, mit denen ich gesprochen habe, schon so Selbstorganisation und Selbstverwaltung im weitesten Sinne als was Positives gesehen. Aber auch oft angemerkt, dass, oder was wir auch im Gespräch immer so erarbeitet haben, so ein bisschen, dass das kein Wert ist, mit dem man jetzt irgendwie vermittelt bekommt in der Erziehung oder so. Und dass Leute nicht unbedingt wissen, wie man genau sich eben selbst organisieren soll, weil das ist halt in den Umständen, gerade ist es halt schwierig, das zu machen. Also das kriegt man nirgendwo gelernt oder so. Das muss man selber sich erarbeiten.
Und was haben die Leute euch so erzählt? Gibt es schon Arbeitsbereiche, in denen Anarchie herrscht?
Es gab eine Person, die ihre Arbeit als sehr selbstbestimmt empfunden hat, was mich am Anfang, war ich etwas verdutzt so über diese Aussage, aber das hat sich dann auch geklärt, als sie erklärt hat, in welchem Arbeitsverhältnis sie steht, die Person, und dass da wirklich sehr wenig Hierarchie und Fremdbestimmung in ihrem Beruf in der Form drin ist gerade.
Was hast du da gemacht?
Ja, sie war in einer Agentur, die irgendwas mit Design, keine Ahnung was gemacht hat, so, das ist auch gerade irgendwie, aber sie hat selber quasi entscheiden können, welche Aufträge sie inwiefern annimmt und welche nicht, und genau, auch die Arbeitszeiten, die sind natürlich feste Zeiten, die sie insgesamt erfüllen muss, aber sie sich trotzdem frei legen kann, also ein verhältnismäßig selbstbestimmtes Auftreten im Alltag, in der Arbeitszeit.
Okay, danke. Das klingt ja alles ziemlich spannend und es klingt auch so, als wäre es gar nicht so schwer, bei euch mitzumachen. Vielleicht könnt ihr noch kurz was dazu sagen, wie man mehr erfahren kann und ja, wie man mitmachen kann.
Ja, das stimmt, das ist nicht schwer. Man kann einfach vorbeikommen. Für die Termine kann man dann auf unsere Website schauen, ringrad.org. Da gibt es auch noch mehrere Infos und wenn man noch mehr wissen will, kann man auch noch einen Testartikel sich durchlesen. Das findet man auf deren Webseite.
Und jetzt noch eine Rezension zu Helge Dörings Buch Anarchosyndikalismus.
Wir wollen euch jetzt eine Neuerscheinung aus dem Bereich des politisch-historischen Sachbuchs vorstellen. Helge Döring veröffentlichte Ende letzten Jahres ein Buch mit dem Titel Anarchosyndikalismus und dem Untertitel Einführung in die Theorie und Geschichte einer internationalen sozialistischen Arbeiterbewegung. Helge Döring ist ein Autor und Mitbegründer des Instituts für Syndikalismusforschung und hat bereits eine beträchtliche Anzahl von Werken zur syndikalistischen Bewegung publiziert. Widmeten sich seine früheren Werke spezifischen Aspekten, Strömungen oder Epochen der Bewegung, so hat er mit Anarchosyndikalismus eine umfassende historische Analyse erarbeitet. Wer sich jedoch denkt, toll, eine Einführung, das schenke ich einer Kollegin oder Kollegen zum Geburtstag, damit sie endlich mal über ihren Klassenstandpunkt nachdenkt, der sollte vielleicht besser zu einer anderen Lektüre greifen. Das Werk kommt nicht glänzend und propagandistisch daher, wie etwa die Publikationen vom Crime Thing Kollektiv, sondern ist der Form nach eine nüchterne wissenschaftliche Abhandlung. Im Gegensatz zu Publikationen, die eine reine historische Spurensuche nach syndikalistischen Kämpfen antreten, verbindet Helge eine historische Betrachtung mit theoretischen Diskursen und eine Analyse von Erfolgen und Misserfolgen anarchosyndikalistischer Organisationen. Dafür beschränkt sich der Fokus fast ausschließlich auf die Geschehnisse im Umfeld der ersten Internationalen und dann der anarchosyndikalistischen Internationale IAA. Die Zielgruppe sind Leserinnen aus dem deutschsprachigen Raum. Für eine außereuropäische Perspektive verweist Helge zum Beispiel auf das Werk Black Flame von Lucien van der Waal. Wirft man einen Blick in die übersichtliche Gliederung des Buches, finden sich neben einem einheitleitenden Kapitel zu Begriff und Zielvorstellung ein historischer Überblick, dem Theorie und Praxis der Gewerkschaftsbewegung folgen. Die politische Dimension findet sich davon getrennt im folgenden Abschnitt, in dem einige Schlüsselfragen besprochen werden, etwa das Verhältnis zum Staat oder auch zu anderen sozialistischen Strömungen wie dem Marxismus. Die gesamtgesellschaftliche Relevanz der anarcho-syndikalistischen Bewegung, die bereits in den Erläuterungen zu dem Konzept der Arbeitsbörse anklingt, wird im Kapitel neben der Gewerkschaftsarbeit gewürdigt. Hier geht es etwa um Frauen- und Jugendorganisationen, kulturelle Initiativen oder auch Konzepte organisierter Solidarität wie das Genossenschaftswesen. Das Buch schließt mit einem perspektivischen Ausblick. Ich möchte in dieser Buchvorstellung nicht weiter ins Detail gehen. Die Vielzahl der angerissenen Themen ist viel zu groß. Stattdessen erzähle ich ein wenig von einzelnen Punkten, die mir bei der Lektüre interessant erschienen. Wir kennen alle das große Wort der direkten Aktion. Slogans wie Play the whole deck oder das Sabotage-Emblem mit den Zahnrädern und dem Schraubenschlüssel. Aber welche Methoden umfasst die direkte Aktion genau? Wie sind sie entstanden und wie haben sie sich bewährt? Sehr anschaulich erklärt Helge die Konzepte der lokalen Streiks, passive Resistenz, Sabotage, Boykott, Solidaritätsstreiks, Generalstreik oder die Registermethode als Antwort auf die Tarifpolitik. Auch die Taktiken der Bekämpfung syndikalistischer Aktionen werden dabei analysiert, ein wichtiges Wissen für zukünftige Kämpfe. Für alle, die sich syndikalistisch in einer Organisation wie der FAU organisieren, beinhaltet das Buch wichtige Informationen, etwa zur ideologischen Entwicklung der IAA-Organisation und typischen Konfliktfragen, zu nennen etwa die Frage der Sozialpartnerschaft, der Betriebsräte oder auch die Haltung zum Anarchismus. Auch Differenzen und Gemeinsamkeiten gegenüber dem Marxismus werden thematisiert. Weniger gefallen hat mir bei der Lektüre die klassische Perspektive von oben auf die historische Entwicklung. Sehr entfaltet sich der Diskurs entlang der großen Namen und Organisationsbeschlüsse. Eine Perspektivumkehr hin zu den materiellen Gegebenheiten der Arbeiterinnen und den daraus erwachsenen Formen von Widerstand und Selbstorganisation hätte das Sujet bereichert. Die großen Namen sind schließlich diejenigen, die einen Diskursstand in Worte gegossen haben und nicht die visionären Anführerinnen einer vermeintlich herrschaftsfreien Bewegung. Weiterhin mag Helge den Anarchosyndikalismus nicht als anarchistische Strömung begreifen, sondern als sozialistische. Man möchte seriös sein, die arbeitende Klasse verkörpern. Zu groß ist die Aversion gegenüber den schwarzen Schafen der Familie, denen, die keine Mitgliedsbeiträge zahlen, Herrscher ermorden und lieber ausschlafen. Da hier das Ressentiment die Mutter des Gedankens bildet, ist auch der Abschnitt zum Verhältnis zum Anarchismus wenig hilfreich. Wer ist dieser Anarchismus? Es ist wie das Verhältnis von Techno zu elektronischer Musik darstellen zu wollen. Vermisst habe ich Analysen zum Spannungsfeld zwischen Anarchosyndikalismus und Entwicklungen der Postmoderne. Die Diskurse der neuen Linken, Postmarxisten, Poststrukturalisten sucht man vergeblich. Auch die Besonderheiten der postmodernen Arbeitswelt und des neoliberalen Staates finden kaum einen Platz. Wären das vielleicht Themen für einen Band 2? Obwohl das Buch die syndikalistische Frauenorganisation und deren Probleme innerhalb der Bewegung thematisiert, finden sich kaum eine Erwähnung weiblicher Akteure. Eine Vielzahl von Persönlichkeiten werden in Porträts im Buch abgebildet. Darunter findet sich keine Frau. Selbst dort, wo ein Foto von Emma Goldman hätte platziert werden können, haben sich die Herausgeber für Alexander Bergmann entschieden. Damit wird der historischen Marginalisierung der ohnehin geringen Zahl weiblicher Genossinnen weiter Vorschub geleistet. Damit bin ich am Ende unserer Rezension angelangt. Wer das Buch gerne lesen möchte, hier noch einmal die Daten. Helge Döring, Anarchosyndikalismus, Einführung in die Theorie und Geschichte einer internationalen sozialistischen Arbeiterbewegung. Erschienen 2017 im Verlag Edition AV.
Der Fall ist erledigt.
Du bist hier nicht der Captain.
Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie.
Wo herrscht Anarchie?
Das fragen wir uns allmonatlich in unserer alternativen Presseschau. Dieses Mal können wir recht konkret werden, denn manchmal können wir die Anarchie erstaunlich genau lokalisieren. Also aufgepasst. Die Süddeutsche berichtet, dass in Eching Anarchie herrscht. Sogar
blanke Anarchie.
Am stärksten findet ihr sie auf der Paul-Käsmeier-Straße vertreten. Der Söster Anzeiger berichtet über Anarchie in der Gemeinde Welva. Generell betrifft das alle Straßen, konkret aber insbesondere das Dorf Scheidingen. Die rheinland-pfalz.de lokalisiert die Anarchie in der Pirmasenser Hauptstraße.
Ich kämpfe seit Monaten. Die Polizei und das Ordnungsamt habe ich schon mehrfach angerufen, erzählt der Anwohner, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, da er befürchtet, die Schaufensterscheibe eingeworfen zu bekommen. Der Teil der Fußgängerzone zwischen Pfarrgasse und Sandstraße sei offenbar von der Stadt aufgegeben worden, so seine Einschätzung.
Es geht also voran. Wir müssen die Stadt und die Fußgängerzonen nur nach und nach den städtischen Behörden entreißen.
Wir bleiben im deutschen Sumpf und widmen uns mal wieder dem Debakel der ausbleibenden Regierungsbildung. Oder sollten wir dem Glücksfall sagen? Deutschlandfunk Kultur schreibt dazu:
86 Tage ohne neue Regierung. Was ist bloß passiert in unserem Land, dass sogar schon der Bundespräsident die Spitzen der Parteien daran erinnern muss, sie seien zur Wahl angetreten, um Politik zu betreiben und sie nicht nur zu bemäkeln?
Das scheint ja schon mal eine interessante Entwicklung zu sein. Und wie geht es weiter?
Schauen wir uns doch nur einmal um. Der Befund ist überdeutlich. In unseren einst so vorbildlichen Städten und Dörfern herrscht mittlerweile die schiere Anarchie. Es sollte sich also niemand wundern, wenn in diesen dunklen Zeiten der Regierungsauftrag mehr und mehr einer heißen Kartoffel ähnelt, die die üblichen Verdächtigen der üblichen Parteien schnell weiterreichen, um sich an ihr nun nicht die Finger zu verbrennen.
Deutschlandradio Kultur hat auf jeden Fall den revolutionären Bogen raus.
Ganz anders sieht es, wer hätte es gedacht, bei der jungen Welt aus. Los geht der Artikel mit einem Bonmot sondergleichen.
Was wäre Kommunismus ohne Genossen? Genossen.
Genossinnen vielleicht?
Das wäre wie Kapitalismus ohne Kapital, wie Schokoeis ohne Schoko, meinetwegen auch wie Tür ohne Klinke.
Und junge Welt ohne Jugend. Oder auch nicht. Weiter heißt es:
Wir hatten einst Massenorganisationen, die diesen Namen zu Recht trugen. Dann kam der Konsum. Und auf der östlichen Seite der Elbe traten erstmals Vorformen einer Menschwerdung auf.
Wow, spannende historische Deutung des Ganzen. Aber der Höhepunkt kommt noch.
Disziplin ist ja nicht mehr in Mode. Es herrscht eher das Chaosprinzip, genannt Wettbewerb. Die Anarchie der Märkte entspricht der Anarchie des politischen Systems, wie auch dem sogenannten Rechtsstaat.
Ja, da müsste jetzt so viel sortiert werden. Okay, dann legen wir mal los.
Sorry, aber unsere Sendung bietet dafür nicht genug Platz.
Ja gut, dann sagen wir bye bye, junge Welt.
Auch diesen Monat haben wir für euch wieder ein Beispiel für Solidarität im Alltag.
Allein machen sie dich ein.
Kurzreportagen zu Solidarität im Alltag. Das Solidaritätserlebnis aus diesem Monat stammt von einer Freundin und fand in einem Copyshop statt. Das Ganze hat mit dem Jobcenter zu tun. Denn wenn du beim Jobcenter bist, dann kommt es immer wieder vor, dass du mit denen kommunizieren musst. Eine gute Variante dafür ist es, das per Fax zu tun. Denn dann haben sie weder Handynummer noch E-Mail-Adresse von dir. Du aber hast einen Nachweis dafür, dass du was abgeschickt hast. Es ist nur nicht ganz billig. Bei der Freundin war es nun so, dass sie immer zu einem Copyshop um die Ecke ging, um auf irgendeinen Brief vom Jobcenter zu reagieren. Etwas, was sich noch viel wiederholen sollte. Und das war immer ziemlich peinlich. Denn du diktierst dann die Faxnummer und der Mensch im Laden sieht, was du da faxst. Doch dann passierte etwas Cooles. Die Person vom Copyshop fing an, nach dem vielleicht zweiten oder dritten Fax so richtig derbe über das Jobcenter abzulästern. Und am Ende sagte er: Hey, ich war auch bei dem Scheißverein, von daher gib mir 1 Euro und dann ist es okay. Eigentlich hätten die ganzen Faxe knapp 4-mal so viel gekostet. Von da an hat er ihr bei jedem Fax an das Jobcenter Rabatt gegeben. Und, was vielleicht noch besser ist, ihr war die Sache nicht mehr peinlich und das miese Gefühl, das die bei einem auslösen konnten, war etwas kleiner geworden. Zum Abschluss noch unseren Linktipp in eigener Sache. Hierzu gibt es ein Interview mit unseren guten Freunden Bursts und William von The Final Straw zu unserer gemeinsam genutzten Streaming-Plattform und Podcast-Netzwerk Channel Zero Network.
Was ist das Channel Zero Network und wer ist daran beteiligt?
The Channel Zero Network is meant to be.
Die Idee hinter dem Channel Zero Network ist, anarchistischen Audioprojekten die Möglichkeit zu geben, sich gemeinsam zu organisieren und zu bewerben. Das wäre aus ProduzentInnen-Sicht gesprochen. Für die HörerInnen wiederum soll es ein gemeinsamer Anlaufpunkt sein, wo Leute einfach den Stream abspielen können und über ein Piratenradio übertragen, in ihrem Haus hören, am Arbeitsplatz oder in einem kollektiven Raum oder wo auch immer. Es soll eine einfach zugängliche Audioressource sein. Aktuell daran beteiligt sind The Final Straw, unser Projekt, dann der Ex-Worker-Podcast von CrimeSync, die Audiofassung von Trouble, der monatlichen halbstündigen Sendung von Submedia, die jeweils kleine Dokus zu bestimmten Themen sind, das Rebel Beat Radio von CKUT, eine Show mit Musik- und Politthemen, der Soulcast mit dem Hip-Hopper Young Soul aus Denver, der Podcast von It's Going Down, IGDcast, und es wird für andere anarchistische englischsprachige Projekte die Möglichkeit geben, später hinzuzustoßen.
Oh, the IGDcast, It's Going Down Podcast, and we're leaving it open for other anarchist English language projects to come aboard.
That's about all I would say too. I think that
das wäre auch das, was ich gesagt hätte. Die Form des Channel Zero Network wird so sein, dass es eine Online-Streaming-Plattform geben wird, wo eben alle einfach auf die Webseite gehen können und auf Play klicken und dann einige anarchistische Audios zu hören bekommen. Die Audios wiederum speisen sich aus einer Materialdatenbank. Zusätzlich soll es eine Schnittstelle für Smartphones geben, wo man auch einfach auf Play klicken kann, was dann ungefähr wie ein vereinfachtes Spotify aussehen wird.
Ein weiteres Projekt, das teilnimmt und ich vorher vergaß zu erwähnen, ist das Resonance Audio Distro, das damit beschäftigt ist, Audioscenes zu produzieren. Im Grunde geht es ihnen darum, Texte, die für sie spannend sind, sei es Broschüren oder Kapitel aus bestimmten Büchern zu Themen wie Feminismus oder Antirassismus, anarchistische Theorie, zu nehmen und sie in ein Audio zu verwandeln, was für viele Menschen ein leichterer Zugang ist.
Format.
Woher kam die Idee, das zu machen? Und wie hat sie sich entwickelt?
The conversation started before we were participating in it.
Die Gespräche darüber begannen, bevor wir mit ins Boot geholt wurden. Und ich fand das echt witzig, weil es praktisch dieselbe Idee war wie das, was das internationale anarchistische Radionetzwerk mit seiner geplanten 24/7 Livestreaming-Plattform machen möchte, aber eben nicht nur auf Englisch. Channel Zero hatte gleichzeitig eine ähnliche Idee und wollten sie umsetzen, weil es eine gute Idee ist.
Ich finde es ziemlich spannend, dass dieselbe Idee in gänzlich unterschiedlichen Kontexten zur gleichen Zeit aufgekommen ist, ohne dass es zwischen beiden Gruppen Kontakte gegeben hätte. Und ich frage mich, was das bedeutet, angesichts dessen, was in der Welt so los ist, und dass wir das, was wir sagen, mit einer stärkeren Stimme sagen möchten und es Leuten erleichtern wollen, darauf zuzugreifen. Darüber denke ich nach, wobei ich bislang noch keine Antwort habe.
Das Projekt ist mittlerweile gestartet und umfasst schon 15 Gruppen, Tendenz steigend. Mit Dissident Island ist zuletzt die zweite nicht-US-amerikanische Sendung neben uns hinzugestoßen. Alle Podcasts, also auch eine Auswahl unserer englischsprachigen Veröffentlichungen, können über die Seite channelzeronetwork.com gestreamt werden. Dort gibt es auch Links und Infos zu allen beteiligten Projekten und nicht mehr lange und es wird auch eine App für Android- und iOS-Geräte geben. Also dann, viel Spaß! Das war's schon wieder für diesen Monat. 2018 ist schon da und wir werden euch auch in diesem Jahr mit Audios, Monatsrückblicken und Bad News versorgen. Für Kritik, Feedback oder einfach mal Hallo sagen, schreibt an aradio-berlin@riser.net, besucht unseren Blog unter aradio.blogsport.de oder schaut vorbei auf Twitter @aradio_berlin. Bis bald!
Protesta ple de gent, em puja per les parets, onades de xoc contra el vent. Encara no tinc cara, tinc la testa, i està per a la festa.